Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich glaube, wir sind alle ein bisschen dankbar, dass es die große Hitze ein bisschen vorbei ist. Also ich bin ja eher so der 25-Grad-Typ. Alles, was über 30 Grad ist, gefährt mir nicht so gut ein und so. Aber gestern hat es richtig gestürmt, gestern Abend, zumindest hier in Säckingen. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte es heute Morgen auch tun, dass er uns mal so wieder richtig durchpustet und uns ganz neu erfüllt mit seiner Kraft und mit seiner Liebe. Und wir haben ja das Predigtthema Liebe, unsere Bestimmung. Und ich möchte einfach mit euch vier Bibelverse teilen, da einen Bezug dazu nehmen und was er für uns bedeuten könnte. Letzten Sonntag habt ihr über das Thema gehört, Liebe, Kennzeichen der Gemeinde, Liebe, unsere Bestimmung. Und wenn wir ins Wort Gottes reinschauen, wissen wir, zum Wesen Gottes gehört Liebe. Und weil das zum Wesen Gottes gehört, kannst du und ich auch lieben und wir dürfen uns geliebt wissen. Heute Morgen, egal in welcher Lebenssituation wir sind. Und letzten Sonntag habt ihr wahrscheinlich die Verse aus 1. Johannes 3 gehört und ich möchte aus 1. Johannes 4 die Verse 7 bis 10 lesen. Ihr könnt es auch mitlesen auf dem Screen. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, ist das umso besser. Diesen Teil lese ich aus der Hoffnung für alle. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Ich denke, wenn wir über die Liebe Gottes reden, kommen wir an einem Aspekt nicht vorbei. Und das ist der Aspekt, dass Jesus für dich und für mich gestorben ist am Kreuz. Und Johannes fasst hier einen großen Bogen. Und in seinem Brief, im ersten Johannesbrief, schreibt er ganz deutlich, Gott liebt uns. Ich finde es sehr beeindruckend im Evangelium. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich fasziniert es immer wieder. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der kennt mich nicht nur, sondern er liebt mich sogar. Und das finde ich großartig. Mein himmlischer Vater im Himmel liebt mich. Unabhängig von meiner Leistung. Manche mögen mich vielleicht wegen meiner Leistung und mögen mich nicht mit dem, was ich nicht so gut kann. Aber Gott liebt mich mal so, wie ich bin. Und hat einen Plan für dein und mein Leben. Das haben wir ja gehört. Unsere Berufung ist, dass wir Kinder Gottes sind. Also wenn du heute Morgen fragst, ja, was ist denn meine Berufung? Ganz einfach. Deine Berufung ist in erster Linie ein Kind Gottes zu sein. Dass du von neuem geboren bist, dass du Jesus nachfolgst. Das ist deine erste und höchste Berufung. Und hier schreibt der Johannes, dass diese Liebe, die Gott uns schenkt, unser Leben bestimmen soll. Und Johannes schreibt hier in seinen Briefen viel von der Liebe unter uns Christen. Also weil Gott dich liebt, weil das Wesen von Gott Liebe ist, erwartet er jetzt von dir und von mir, dass wir uns untereinander lieben. Und das ist ein Thema, das uns immer wieder in der Bibel begegnet. Das schreibt jetzt nicht nur der Johannes, sondern auch der Apostel Paulus, Jesus selber. Weil wir wissen, die Liebe ist das deutlichste und wichtigste Merkmal unter Christen. Das betont nicht Johannes, sondern wir sehen das auch bei Paulus. In Römer 13, Vers 8 schreibt er, ich weiß, Schulden machen ist nicht so gut, aber hier schreibt Paulus, dass wir Schulden machen sollen oder dass wir jemandem etwas schuldig sind. Nämlich, bleibt niemandem etwas schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, und das finde ich jetzt spannend, hat das Gesetz Gottes erfüllt. Also musst du nicht mehr das ganze Regelbuch auswendig lernen, sondern lieb Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann hast du das Gesetz in der Tasche. Wir kennen auch alle, das machen wir meistens bei Hochzeiten, da predigen wir über den Abschnitt von 1. Korinther 13, wo wir vom hohen Lied der Liebe schreiben. Da schreibt Paulus ja ganz viel über die Liebe Gottes. Ich möchte nochmal zum Vers 7 im 1. Johanneskapitel kommen. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Und die Begründung, dass wir einander lieben sollen und die wir untereinander auch pflegen und leben sollen, hat ihren Ursprung in Gott. Die Liebe kommt und ist von Gott. Römer 5, Vers 5. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht werden, denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Also der Heilige Geist kommt dir zu Hilfe, dass du lieben kannst. Und deshalb ist auch die Liebe ein Kennzeichen dafür, dass wir von Gott geboren sind. Und hier sagt Johannes, wer von Gott geboren ist, kennt Gott. Und hier sehen wir, die Liebe, die wir untereinander haben sollen, entspringt nicht aus uns, sondern sie hat ihren Ursprung im Wesen Gottes. Weil Gott Liebe ist. Und wer nun diese Liebe praktiziert und lebt, der zeigt, dass er von neuem geboren ist, der zeigt, dass er einer von Gott ist. Und die Bibel, oder Johannes geht hier weiter, der kennt Gott. Und hier sehen wir nicht, das Entscheidende ist nicht, dass wir Liebe praktizieren, sondern dass Gott unser Wesen verändert, dass Gott unser Inneres verändert, dass wir aus Gott die Neugeburt erlebt haben. Wer von euch liebt den Babys? Ich glaube, wir alle, oder? Und dann kann man Folgendes beobachten. Man guckt die Babys an und die Kinder und sagt, der sieht genauso aus wie die Mutter oder der Papa. Oder du hast den gleichen Humor wie dein Vater. Du hast die gleiche Glatze wie dein Papa. Du hast so eine Art, du bewegst dich so wie dein Papa. Warum ist das so? Weil wir die DNA von unseren Eltern haben. Ist das so? Also bei leiblichen Kindern ist es in der Regel so, dass die Kinder die DNA von ihren Eltern haben. Da sieht man dann Wesenszüge von den Großeltern, von Eltern und so weiter. Und das vergessen wir Christen manchmal. Wir sprechen davon, dass wir von Neuem geboren sind. In dem Moment, wo du Jesus dein Leben gibst und durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wirst, eine Neugeburt erlebst, pflanzt Gott seine DNA in dein Herz. Das macht für mich den Unterschied. Also, dann muss ich nicht mehr fragen, kann ich lieben? Wenn Gott seine DNA in mein Herz hineingepflanzt, dann werde ich Jesus ähnlich werden, wenn ich dieses geistliche Leben in mir wachsen lässt. Also wenn ein Kind Essen und Trinken gibt, am Anfang machen die nur zwei Sachen, die essen und trinken und schlafen. Das ist so die Komfortzone von Babys und die Eltern sind auch recht froh. Wenn sie schreien, ist es meistens ein bisschen ungemütlich, weil sie gleich was wollen von den Eltern. Wir Großeltern sind da schon ein bisschen entspannter, weil wir dann sagen, na, nimm du ihn mal oder so ähnlich. Aber Gott hat seine DNA in uns hineingepflanzt. Etwas durch die Hinwendung zu Jesus Christus, durch das, dass wir von Neuem geboren worden sind, aus Wasser und Geist, aus dem Wort Gottes und dem Geist Gottes, ist etwas an uns passiert. Das können wir schon im Alten Testament lesen, in Hesekiel 36, 26 bis 27. Also Herztransplantation sind nicht eine Erfindung der Menschen, sondern Herztransplantation hat als erstes, macht als erstes Gott. Kannst du weiterklicken, Moritz, bitte? Schon im Alten Testament schreibt der Prophet Hesekiel, Und über Gott lässt durch ihn ausrichten. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote wahrt und euch danach richtet. Also Gott hat dir ein neues Herz gegeben. Da hat eine Herztransplantation stattgefunden. Und da hat er nicht mal eine Narkose dazu gebraucht. Sondern du hast, der Evangelist in aller Regel hat gefragt, wer will Jesus annehmen. Dann hast du deine Hand gestreckt, hast das Übergabegebet nachgesprochen, hast Jesus herzlich in dein Leben eingenommen und dann macht Gott eine Herztransplantation. Und ich denke, wir alle haben das erlebt. Plötzlich können wir was mit Gott anfangen. Plötzlich können wir was mit Gottesdiensten anfangen. Plötzlich können wir im Wort Gottes lesen. Ihr wisst ja, ich bin ja nicht in einer gläubigen Familie groß geworden. Und nachdem ich mich bekehrt habe, so die Vorstellung, jeden Sonntag in Gottesdienst hingehen zu dürfen, das war für mich am Anfang eine Herausforderung, weil eigentlich war ich gerne auf dem Fußballplatz. Aber als der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist, war das überhaupt keine Frage. Ich wollte dahin, weil ich was von Gott erleben wollte. Weil ich die Sehnsucht hatte, meine Brüder und Schwestern zu sehen. Da waren wir alle noch recht jung, das war sehr überschaulich. Da waren wir, glaube ich, 10, 15, 20 Leute im Gottesdienst. Aber da war eine Sehnsucht da und das hat Gott in mein Herz gepflanzt. Ich weiß noch, einmal habe ich verschlafen und konnte nicht in den Gottesdienst gehen. Kann ich nicht fragen, was für ein schlechtes Gewissen ich hatte. Weil das hat mir, da hat mir was gefehlt für den Alltag. Und dieser veränderte Mensch ist das Resultat der Neugeburt aus Gott. 2. Korinther 5, Vers 17, das geben wir meistens jedem Neubekehrten mit. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Also du hast zweimal Geburtstag, am Tag deiner Geburt und dann dem Tag, wo du zu Jesus gekommen bist. Und dieser veränderte Mensch ist das Resultat von dem, was Gott an uns tut. Und hier schreibt Johannes, sie erkennen Gott. Und wenn Johannes das schreibt, dann meint er nicht, dass wir halt wissen, dass es einen Gott gibt oder dass wir für wahr halten, da gibt es einen Gott. Dass wir zur Kenntnis genommen haben, Gott existiert. Erkennen hat in der Bibel eine viel, viel tiefere Bedeutung. Das drückt nämlich aus die tiefe und innige Verbindung zwischen Gott und Mensch. Der Christ, du und ich, wir sind mit Gott verbunden. Und wenn Johannes hier spricht, dass wir Gott kennen, meint er damit, wir stehen im Einklang mit Gott. Wir stehen in tiefer Verbindung mit Gott. Wir bekommen Anteil am Wesen Gottes. In der alten Lutherbibel steht, wenn eine Frau schwanger wurde, dass der Mann seine Frau erkannt hat. Könnt ihr in der alten Lutherbibel nachlesen. Und in diesem Sinne ist dieses Erkennen gemeint. Da geht es um tiefe, innige Beziehung, um Intimität mit Gott. Die habe ich ja früher nicht gelebt, ohne dass Jesus mein Herz verändert hat. Und ich finde es großartig. Ihr dürft mal Halleluja sagen. Das ist doch das großartigste Geschenk, das wir haben. Auch wenn ihr noch müde seid vor der Hitze, aber heute Morgen ist Gottesdienst und wir feiern unseren auferstandenen Christus. Und weil du und ich Anteil am Wesen Gottes haben, ist das Resultat dadurch, dass wir Gottes Liebe leben im Alltag. Johannes 14, 23 sagt, Jesus erwiderte, wer mich liebt, wir tun, was ich sage. Liebst du Jesus? Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Mann, was ist das für eine großartige Aussage. Da sagt Jesus, wer mir nachfolgt, wer mich liebt, zu dem komme ich und wohne bei ihm. Und wenn ich irgendwo wohne, ist das was anderes, wie wenn ich auf Besuch bin. Also in meiner Wohnung, da lebe ich und wohne ich. Da mache ich den Kühlschrank auf, wenn ich will. Da Da ziehe ich meine Sonntagskleider aus, ziehe meine Jogginghose an, lege mich auf die Couch. Ich fühle mich wohl, ich bin zu Hause. Wenn ich bei dir zu Besuch bin, dann behalte ich meine Kleidung an, ziehe nicht meine Jogginghose aus und verspreche dir, ich gehe nicht an deinen Kühlschrank, es sei denn, du erlaubst es mir ausdrücklich. Bei guten Freunden macht man das vielleicht. Die Frage ist natürlich nur, welche Bedeutung hat es jetzt für dich und mich? Und das ist ganz konkret. Also Johannes schreibt hier nicht, dass wir die Menschen lieben sollen, die uns sowieso sympathisch sind. Die coolen, die super Typen, die, wenn sie in den Raum betreten, die Sonne aufgeht. Das ist auch schön, wenn wir die lieben, gar keine Frage. Aber das können eigentlich alle Menschen sagen, sagt Jesus. In Matthäus 5, 46 bis 48 steht, und da kommt jetzt so ein bisschen die Herausforderung für uns. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was ist daran Besonderes? Das tut sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und von Gott wissen wir, der liebt alle Menschen. Aber was mache ich mit dem Nachbarn, der mir auf den Zeiger geht? Der Arbeitskollege, der so ganz seltsam ist. Der Nachbar, der dich nur grüßt, wenn er einen guten Tag hat. Und hier meint Johannes jetzt auch, und wie Jesus, Gottes Liebe, die wir leben sollen, geht über das Prinzip von Sympathie und Antipathie hinüber aus. Er meint auch nicht, dass wir allzeit lächeln sollen. Also du liebst jetzt nicht einen, nur weil du ihn anlächelst. Mich haben auch schon Leute angelächelt und die haben es nicht gut mit mir gemeint. Sondern er beschreibt ganz handfest, wie er das meint. Und das können wir auch lesen im Wort Gottes, nämlich in 1. Johannes 3, 16. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Dass er mir Armen preist dem Herrn. Und dann kommt Johannes und sagt, deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Aha. Da kommen wir doch schon ein bisschen mehr ins Grübeln, oder? Ich soll mein Leben für die Brüder einsetzen. Auch für den, der mich nicht wertschätzt, dem es eigentlich egal ist, wie es mir geht. Vielleicht. Und da sehen wir, da brauchen wir die Liebe Gottes. Weil Gott, vor Gott gibt es keine ansehende Person, sagen wir doch, oder? Also, der guckt nicht, ob ich klein, groß, dick, dünn oder wie auch immer bin, sondern Gott liebt alle Menschen und Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und das ist die Herausforderung, wo ich einfach merke, im Betrieb, auch manchmal in der Gemeinde, ich brauche da Gottes Hilfe. Das meint Johannes mit Liebe. Sind wir bereit, uns untereinander zu lieben, unabhängig von Sympathie? Einfach deshalb, weil Gott unser Innerstes verändert hat. Und wir somit die Grundausstattung von Liebe haben. Werdende Eltern kriegen eine Grundausstattung fürs Baby. Und so kriegt auch jeder Christ als Babychrist eine Grundausstattung an Liebe. Und dass das nicht vollautomatisch geht, wie beim Waschautomaten, sehen wir immer wieder in der Bibel. Sonst würde uns die Bibel nicht immer wieder ermutigen, ermahnen, liebt einander. Hey, denk dran, Thomas, du bist deinen Geschwistern Liebe schuldig. Und nicht sagen, wenn der mich liebt, dann liebe ich ihn auch zurück. Das ist nicht der Ansatz, sondern wir dürfen zuerst lieben. Und ob er mich zurückliebt, das ist seine Verantwortung, nicht meine. Aber er ist es mir zumindest schuldig. Sag jetzt nicht ich, sondern das Wort Gottes. Und wir sollen uns entschließen, die Liebe, die von Gott kommt, auch weiter fließen zu lassen. Alle, die in Israel waren und schon mal am Toten Meer waren, wissen, wenn Wasser steht, kommt es nicht gut. Bedeutet, wenn wir jetzt tiefer drüber, über diese Bibelstelle von Anfang tiefer drüber nachdenken, dass wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Nicht, dass er nichts von Gott wüsste. Nicht, dass er nicht wüsste, dass es einen Gott gibt. Nein, er hat Gott noch nicht so erkannt, dass eine Wesensveränderung stattgefunden hat. Sprich, er ist nicht von neuem geboren. Weil er hat noch nichts von diesem göttlichen Wesen in sich. Denn sonst würde er, weil er Gott erkannt hat und weil Gott Liebe ist, die Liebe, die von Gott kommt, auch im Alltag praktizieren. Das schreibt hier das Wort Gottes. Und wir wissen, Johannes hat diesen Brief geschrieben zum Schutz für die Gemeinde, weil damals gab es viele falsche Strömungen, die wohl von der Liebe Gottes in lauten Tönen gesprochen hat, aber sie nicht lebten. Und er schreibt, die erweisen sich als solche, die Gott gar nicht kenne. Und da ist jetzt auch so eine kleine Warnung für uns drin, dass wir auf uns selber achten, dass wir nicht lautstark von der Liebe Gottes reden und sie selber gar nicht leben. Nicht unser Reden soll die Liebe Gottes zeigen, sondern unser Wesen soll von der Liebe Gottes ergriffen sein. Und das darf in unserem Leben zunehmen. Wenn ich jetzt fragen würde, das mache ich jetzt nicht, wer braucht mehr Liebe von Gott? Ich glaube, da würde jeder sagen, natürlich brauche ich das. Weil es gibt vielleicht immer noch in unserem Leben Menschen, die mir beurteilen nach Sympathie und Antipathie. Und da braucht es Veränderung. Und vielleicht, das wäre so eine Hausaufgabe für euch. Du kennst sicher in deinem Leben Menschen und Personen, die für dich nicht so ganz einfach sind. Ich möchte es mal so ausdrücken. Und lass dir doch mal vom Geist Gottes zeigen, wie du sie lieben kannst, was du ihnen Gutes tun kannst. Wäre das eine gute Aufgabe für den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Und bitte sag mir keiner, er kann es nicht. Weil die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen. Weil wir Gott erkannt haben und weil Gott unser Wesen verändert hat. Und weil das Wesen von Gott Liebe ist, darf ich diese Liebe praktizieren. Du musst jetzt nicht jeden Tag mit ihm was trinken gehen. Das ist nicht die Aufgabe, aber vielleicht hast du eine schwierige Person in deinem Arbeitsumfeld. Tu ihr doch was Gutes. Sei freundlich zu ihr. Wir wissen, Gott hat seine Liebe ganz konkret ausgedrückt. Also wenn Gott was macht, hat es immer einen Zweck. Und wisst ihr, das gibt mir echt Hoffnung. Rick Warren hat es so formuliert. Weil du und ich von Gott kreiert sind, hat jeder von uns eine Bestimmung. Johannes hat es so geschrieben, Johannes 1. Johannes 4,9. Gottes Liebe zeigt uns sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Mit anderen Worten, Gott hat ein großes Opfer gebracht. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn leben sollen. Wir sagen das so einfach. Gott hat seinen Sohn, der Vater im Himmel hat seinen Sohn für uns geopfert. Relativ einfache Sache. Aber ich stelle mir das jetzt mal als Papa vor. Würde ich das freiwillig tun, meinen Sohn opfern? Ich weiß, Menschenopfer will Gott nicht. Aber so vom Grundgedanken, da sehen wir mal, wie Gott uns liebt. Die Liebe Gottes hat ihn dazu geführt, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit du und ich leben können. Und was Gott Geniales gemacht hat, beschreibt Paulus sehr eindrücklich. Viele Menschen streben ja so ein göttliches Wesen an oder möchten wie ein Gott sein, aber Gott hat sich anders entschieden. Er wollte Mensch sein. In Philipper 2, in den Versen 6 bis 8 steht, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Hier schreibt er von Jesus. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wir sehen, die Liebe Gottes findet ihren höchsten Ausdruck im Opfertod von Jesus Christus. Jesus lässt sich opfern für dich. Er stirbt an deiner Stelle. Er nahm deine und meine Sünden auf sich. Und wir können die Liebe Gottes nie richtig verstehen, wenn wir nicht begreifen, was Gott getan hat am Kreuz für uns. Er hat seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt. Wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, dann sollten wir immer und immer sofort auch an Jesus denken und an seinen Opfertod am Kreuz. Ich kann mich noch erinnern, da war ich noch ein junger Mann. Meine Schwiegereltern hatten ja einen Bauernhof. Und ich bin so auf dem Bauernhof am frühen Morgen spazieren gegangen. Ich habe gesagt, Herr, zeig mir mal, wie schrecklich Sünde ist. So aus dem kindlichen Herzen heraus habe ich das so gebetet. Und dann hat mich Gott hingewiesen aufs Kreuz. Und dann habe ich verstanden, die Sünde ist so schrecklich, dass Jesus ans Kreuz musste. Was anderes? Anders kann man es nicht oder besser beschreiben. Und wir sehen, Gottes Liebe ist nicht ein Gefühl, das uns überwältigt, das darf es auch, sondern es ist eine Tat. Und wenn uns diese Tat deutlich wird, dann kann sich auch ein Gefühl von Liebe und Dankbarkeit einstellen und wir dürfen auch von dem überwältigt werden. Und ich habe es in einer meiner letzten Predigten ja schon erwähnt, wir verfallen ja der Gefahr, dass wir die Liebe Gottes zu uns messen, wie es in unserem Leben geht. Also wenn es uns in unserem Leben vermeintlich gut geht, dann denken wir, Gott ist uns gut gesinnt. Und wenn es nicht so gut läuft, wenn wir den Eindruck haben, Gott segnet den anderen, meinen Bruder, meine Schwester mehr wie mich, oder bei mir läuft es im Leben nicht ganz so gut, dann denken wir, Gott liebt mich nicht mehr. Wer kennt denn solche Gedanken? Also ich kenne die. Also, so wie, siehst du, der kann anpacken, was er will, da klappt immer alles. Vermeintlich. Auch bei Pastoren klappt nicht immer alles im Leben, stell dir das vor. Auch der hat zu kämpfen. Auch dem geht manchmal das Auto kaputt oder die Waschmaschine oder andere Dinge, die nicht so einfach sind. Das geht uns allen so. Aber wenn wir so Gottes Liebe zu uns bewerten, dann haben wir eigentlich nicht verstanden, was Jesus für dich und mich am Kreuz getan hat. Oder wir haben es vergessen. Wie leicht sind wir Menschen doch unzufrieden. Da klappt irgendetwas nicht im Leben und schon sind wir unzufrieden. Ich habe die Lohnerhöhung nicht gekriegt. Was auch immer das sein mag. Meine Frau hat nicht mein Lieblingsessen gekocht. Der Chef hat mich nicht gegrüßt. Der Friseur war auch nicht gut drauf. Wie auch immer. Wie schnell sind wir Menschen doch unzufrieden? Wegen Nichtigkeiten, sage ich mal. Einer grüßt uns nicht freundlich oder fährt uns plötzlich an. Ich möchte euch mal ein Exempel zeigen, wie man es anders tun kann. Mir stand Vorbild Paulus und von dem ich dich lehre. Ich auch lerne und so lebe. Also Paulus hat nicht so von der Liebe Gottes gedacht. Sonst hätte er das, was er in seinem Leben nicht erlebt hat, nicht überstehen können. Wir lesen im Wort Gottes, dass er mehrfach gefangen war. Er war oft in Todesnöten. Er hat 5x39 Geißelhiebe erhalten. Er wurde mit Stöcken geschlagen. Er wurde sogar einmal gesteinigt. 3x hat er Schiffbruch erlitten. Und die Bibel beschreibt sogar, dass er einen Tag und Nacht im Meer trieb. Und vieles mehr. Wer es nicht glaubt, kann es nachlesen. 2. Korinther 11, 23 bis 25 steht es drin. Und Paulus hat es alles erlitten, weil er von der Liebe Gottes überzeugt war. Weil er begriffen hat, Jesus ist für mich gestorben. Weil er begriffen hat, Jesus hat mich erlöst. Und er wusste, größere Liebe kann ich gar nicht erfahren und auch nicht erwarten. Also er hat auch nicht erwartet, dass Gott ihn solcher Weise liebt, dass er jetzt plötzlich komfortabel durchs Leben gehen kann. Das hat Paulus nicht erwartet. Also wir möchten auch nicht Leuten zu Christus führen und sagen, wenn du Jesus im Leben hast, ist alles easy, alles super, keine Probleme mehr. Der Vorteil ist, wenn ich Jesus im Leben habe, begleitet er mich dadurch, geht mit mir. Natürlich möchte Gott, dass es dir gut geht. Ich glaube nicht an Gott, der will, dass es mir schlecht geht. Das glaube ich auch nicht. Aber was wir von Paulus lernen können, er hat nicht geglaubt, bei jedem negativen Erlebnis, dass Gott ihn nicht mehr lieben könnte. Und das möchte ich dir zurufen. Wenn es in deinem Leben vielleicht heute Morgen nicht so glatt läuft, das hat nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Der liebt dich immer gleich. Das ist so konstant. Seine Zuneigung zu mir ist immer gleich. Meine Zuneigung zu ihm, ja, ihr kennt ja, bei Messern gibt es so einen Wellenschliff und so ist ab und zu vielleicht in unserem Leben auch. Aber lass uns lernen, dass wir es nicht von den äußeren Faktoren abhängig machen können. Gott liebt dich auch, trotz Covid-19, hast du das gewusst? Er liebt dich sogar, wenn du Covid-19 hast. Glauben wir das von ganzem Herzen? Natürlich beten wir und erwarten, dass Gott uns bewahrt. Ist doch gar keine Frage, das ist mein Vertrauen, weil er mein guter Hirte ist. Aber ich möchte ihn auch lieben und weiß, dass er mich liebt, wenn es mir mal nicht so gut geht. Und es ist doch gut, wenn wir uns bewusst machen, unser Leben hier ist zeitlich. Der letzte Feind von mir, nämlich der Tod, hat Jesus besiegt. Also Paulus war sich der Liebe Gottes bewusst. Und seine Einstellung zu der Liebe Gottes zeigt er uns ganz deutlich im Römerbrief. Römer 5, die Verse 8 bis 9. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Und jetzt kommt's. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Das war seine Überzeugung, das hat ihn angetrieben. Durch das, dass er Jesus nachfolgt und Jesus für ihn gestorben ist, bewahrt ihn das vor dem Gericht Gottes. Paulus wusste sich in und von Gott geborgen, weil Jesus das am Kreuz ermöglicht hat. Er muss sich nicht mehr vor dem Zorn Gottes fürchten, weil er durch Jesus mit Gott versöhnt ist. Und das ist gut, wenn wir so eine Einstellung zum Leben auch haben. Und wir sollten uns hüten, aufgrund von persönlichen Niederlagen die Liebe Gottes in Frage zu stellen. Oder die Liebe Gottes so zu verstehen, dass er nur für unser persönliches Wohlergehen zuständig ist. Sicher möchte er das. Er möchte, dass es dir gut geht. Aber die Liebe Gottes hat in allererster Linie mit dem Opfertod Jesu zu tun und seiner Auferstehung und dass er unsere Sünden ans Kreuz genommen hat. Und durch seine Liebe ist uns ewiges Leben geschenkt. Das ewige Leben ist, dass du und ich Jesus kennen. Und mal keine Vertröstung irgendwann mal, sondern das ist jetzt schon ewiges Leben, dass ich Jesus habe. Gibt es was Größeres und Wertvolleres? Dafür können wir unser ganzes Leben dankbar sein, egal wie die Umstände sind. Und dann kommt er auf, und da komme ich jetzt zum letzten Vers von meinem Bibeltext. Johannes macht da eine wichtige Sache sehr deutlich. Er schreibt nämlich in 1. Johannes 4, Vers 10, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Also Gott liebt uns zuerst. Also nicht deine und meine Liebe hat uns dazu bewegt, seinen Sohn in die Welt zu senden, sondern seine Liebe zu uns Menschen. Das war der wahre Grund, weil Gott Menschen liebt, kam Jesus. Denn wäre Gottes Handeln von unserer Liebe abhängig, würde bestimmt nicht viel passieren. Aber Gott hat zuerst gehandelt. Aus Liebe zu uns macht er das. Römer 5, Vers 8 nochmal. Das habe ich vorhin schon gelesen. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Darin wird die Liebe Gottes für uns sichtbar. Er liebt uns, obwohl wir Sünder sind. Er liebt uns, auch wenn wir in Ablehnung gegen ihn leben. Also mir das menschlich vorgestellt. Warum sollte ich etwas Gutes tun für Menschen, die mich ablehnen? So rein praktisch mal. Ich kann es jetzt, weil ich hoffe, dass das Wesen Gottes mich so umgestaltet hat. Aber mal so rein menschlich gesprochen. Macht es Sinn? Das würde aus unserer Sicht nicht viel Sinn machen. Aber Gott macht es. Gott, ich möchte von dir nichts wissen und trotzdem liebt er mich. Deshalb trotzdem schicke ich Jesus, damit du in Beziehung mit mir leben kannst. Also ich weiß, wir können als Sünder Gott nicht gefallen. Aber deshalb hat er sich nicht abbringen lassen, dass er uns seine Liebe weist. Und durch Jesus Christus ist es möglich, dass wir mit Gott versöhnt sind. Jesus hat die Sünde auf sich genommen. Und ich finde, das ist das Großartige am Evangelium. Gott befreit mich, ich darf frei leben. Und durch die Versöhnung mit Christus sind wir rein in seinen Augen. Dann sind wir nicht mehr Sünder, sondern Kinder. Und deshalb finde ich es wichtig, dass jeder Mensch mit Gott versöhnt lebt. Und Gottes Ziel ist, dass jeder Mensch diese Liebe erfährt. Dass er mit Jesus versöhnt wird. Wir wissen, Gott drängt seine Liebe niemanden auf. Die Liebe Gottes kann man annehmen oder auch nicht. Man kann auch in der Sünde verharren. Aber im Wesen der Liebe Gottes und im Wesen von Liebe allgemein liegt es doch, dass sie sich nicht aufdrängt. Also wenn ich Menschen wirklich liebe, dann kann ich mich nicht aufdrängen. Wenn die sagen, Thomas, da ist die Türe, dann sage ich, jawohl. Die ergreift niemanden mit Macht, aber sie bietet sich an, sie offeriert, sie lädt ein. So ist es ja auch mit der Liebe, die Gott uns anbietet. Sie möchte eigentlich jeden einladen, der es noch nicht erfahren hat. Dann kann man sich ja die Frage stellen, wie antwortet man auf Liebe? Ganz einfach, man nimmt sie an. Heike, meine Frau, antwortete, hat mir auf meine zu ihr so geantwortet, sie hat mich geheiratet. Sie hat mich angenommen. Und damit eigentlich ausgedrückt, ich will dich lieben und ich möchte von dir geliebt werden. Und so ist es auch mit Gott. Und diese Liebe hat jetzt ganz praktische Auswirkungen. Die ist nicht von sentimentalen Gefühlen getragen, sondern mit der Absicht, Liebe zu leben. So ist es auch mit Jesus und seiner Liebe. Ich lade ihn in mein Leben ein, nehme ihn auf, damit ich mit ihm leben kann und versöhnt mit ihm bin. Und dazu noch ewiges Leben geschenkt bekomme. So möchte ich jeden einladen, der die Liebe Gottes noch nicht erfahren hat, dass er das macht. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott hat uns zuerst geliebt. Das ist die zentrale Botschaft vom Evangelium. Die Liebe Gottes ist nicht ein Lippenbekenntnis, sondern zeigt sich am Leiden und Sterben von Jesus. Und als Christen leben wir von dieser Liebe. Und aus Dankbarkeit für diese große Liebe, die Gott uns geschenkt hat, dienen wir Gott. Und wir sollten auch nicht ständig nach besonderen Liebesbeweisen suchen, um der Liebe Gottes gewiss zu sein. So ein Verhalten reißt uns in unserem Glaubensleben nur ständig hin und her. Lassen wir uns doch von der Liebe des Kreuzes Tod Jesu genüge. Freuen wir uns über diese große Liebe. Danken wir und loben Gott für diese Liebe und auch für diese Gnade. Denn größere Liebe, wie dass er seinen Sohn gesandt hat, kann Gott uns doch gar nicht zeigen. Was gibt's mehr? Was will er denn noch mehr tun? Als dich von deiner Schuld befreie und sagen, du bist mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Vielleicht können wir wieder ein, zwei Minuten Stille vor Gott werden und ihm so ganz persönlich danke für seine Liebe und uns vielleicht auch zeigen lasse von Gott, wie wir nächste Woche seine Liebe besonders weitergeben können. Und ich würde dann abschließen mit dem Gebet und dann macht die Hanna auch den Abschluss. So danke ich dir, Jesus, dass du uns durch deinen Opfertod mit dir versöhnt hast, dass wir deine Liebe im Alltag erfahren dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns sogar geliebt hast, wo wir dich noch gar nicht gekannt haben, wo wir dich abgelehnt haben, wo wir sogar über dich gelacht haben, wo wir Menschen vielleicht in unserem Herzen verachtet haben, die dir nachfolgen. Danke, Jesus, dass du uns durch diese Neugeburt aus Gott, dass du uns dein Wesen in unser Herz pflanzt hast, dass wir ein neues Herz bekommen haben. Herr, du siehst, wie jeder von uns herausgefordert ist im Alltag. Du kennst die Menschen, die um uns herum sind. Oft sind es auch vielleicht Menschen, die uns nah sind, die es nicht immer so einfach ist, sie zu lieben. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns da die Kraft dazu gibst. Und weil wir dich kennen, weil wir von Neuem geboren sind, dürfen wir auch die Schwierigen in der Gesellschaft. Liebe Jesus. Herr, wir bekennen heute Morgen unsere Schuld. Wir bekennen heute Morgen, dass wir dazu aus uns nicht fähig sind, sondern wir brauchen deine Hilfe. Möchte ich bitten, dass du deine Liebe wieder ganz neu in mein Leben ausgießen tust. Herr, dass du mir auch Kreativität gibst, im Alltag Menschen deine Liebe zu zeigen, die nicht einfach sind. Herr, danke, dass wir das alle nicht aus eigener Kraft machen brauchen, sondern Herr, dass du uns beschenkt hast. Und wie wenn, das wieder geht. Herr, wir wissen, Liebe hat nichts mit Sentimentalität zu tun, sondern hat was mit Tun und Taten zu tun. Und Herr, wir danken dir für die Tat am Kreuz. Wir danken dir für Erlösung. Wir danken dir für Versöhnung mit dir. Wir danken dir für, dass wir ewig leben dürfen, dass wir jetzt schon ewiges Leben durch dich, Herr Christus. So danke ich dir, dass du uns auch begleitest in die Woche. Herr, dass wir das, was du in uns hineingelebt hast, dass wir das leben können. Und Herr, wir haben auch so eine tiefe Sehnsucht, dass Menschen, die dich nicht kennen, mit dieser Liebe in Berührung kommen. Dass sie von Neuem geboren werden. Dass sie in ihrem Innersten verändert werden. Dass sie Heilung erfahren. Veränderung ihres Herzens. Veränderung ihrer Gesinnung. Dass sie ganz neu in Freiheit hineinkommen. Ich danke dir, Jesus, dass du uns die Menschen zeigst und Herr, dass du uns im Alltag Gelegenheiten gibst, Menschen auf dich aufmerksam zu machen, Menschen von deiner Liebe zu zeigen, so wie wir leben, so wie wir sind, Herr. Und Herr, dass wir dich auch wieder sagen. Ich danke dir für den Frieden und für deine Güte und für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Amen. Amen.